Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco. Thema heute: Hannover Messe 2024 mit Christian Korb.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Von mir, Sascha Lobo, und Cisco, einem der größten Netzwerkausrüster und auch Sicherheitsunternehmen der Welt. Und genau aus diesem Unternehmen, frisch von der Hannover Messe 2024 gepurzelt, ist jetzt mit mir ein Mitglied der Geschäftsführung von Cisco Deutschland, Stammgast kann man fast sagen in diesem Podcast, Christian Korf. Hallo Christian.
Hallo Sascha, schön, dass ich heute hier sein darf. Freut mich total.
Ist ja kein Zufall, dass ich erwähnt habe, wo du herkommst, denn tatsächlich muss man wissen, das wissen die meisten auch, aber ich sag's trotzdem nochmal, die Hannover Messe ist einmal im Jahr im Frühjahr die Leistungsschau der deutschen Industrie. Und ich denke nicht, dass wir übertreiben, wenn wir sagen, hier entscheidet sich, also das, was man hier sehen kann, entscheidet darüber, ob Deutschland in 10, in 15, in 20 Jahren noch ein wohlhabendes, ein reiches, ein florierendes Land ist, das vielleicht bis dahin sogar die Probleme in den Griff bekommen haben sollte. Wir können ja mal hoffnungsfroh sein. Oder ob wir auf einem schwierigen Weg sind. Und da würde ich gleich die erste Frage an dich stellen, Christian. Was ist denn dein Gesamteindruck von der Hannover Messe 2024, was die Zukunft der Technologie angeht?
Also ich gehe mit einem sehr optimistischen Blick von der Messe weg. Ich würde das, was du sagst, gerne noch ergänzen darum, dass wir hier wirklich Gastgeber für die Welt sind. Und das, was wir in unseren Statistiken sehen können, ist, dass wir weitaus mehr internationale Gäste bei uns zum Beispiel am Stand hatten als jetzt deutsche Firmen. Das bedeutet eben auch, es ist die Messe, die das internationale Fachpublikum erreicht und die zeigt, wie wir aus Deutschland heraus die Produktion, aber auch den Bereich der Energieversorgung, den Bereich von Transportation digitalisieren können mit der Technologie, die wir zur Verfügung stellen.
Ja, deswegen, weil das die Leute wissen, manchmal kommt das in der Öffentlichkeit nicht so durch. Es gibt ja so eine kleine Tochter, so eine kleine Schwester temporär der Hannover Messe, nämlich die CeBIT, die dann zwischenzeitlich sehr viel bekannter war. Ich durfte auch mal für die CeBIT längere Zeit arbeiten. Aber tatsächlich ist bei der Hannover Messe auch immer das Gefühl zwischen Politik und Industrie entscheidend. Es gibt eine sehr lustige Sequenz, wo Olaf Scholz einen Industrieroboter mit der Stimme steuern sollte und das nicht richtig hinbekommen hat. Ging auch durch die Medien. Das fand ich aber programmatisch. Das fand ich fast symptomatisch, dass Olaf Scholz versucht, mit einem deutschen Roboter zu sprechen. Er ist ja fast selber eine Art deutscher Roboter. Er versucht, mit einem deutschen Roboter zu sprechen und kriegt es wirklich erst im dritten oder vierten Anlauf und dann auch nur mit ein bisschen Hilfestellung hin.
Ja, ich muss sagen, ich habe da einen viel positiveren Blick drauf, was wir auch an Repräsentanz aus der Politik auf der Messe hatten. Wir haben ein großes Forum gehabt, zum Beispiel mit der American Chamber of Commerce, haben da über die globale Digitalisierung, aber auch den Einfluss der geopolitischen Events. Wir haben ja in vielen großen Bereichen, haben wir Wahlen in den nächsten 12 bis 18 Monaten besprochen. Das heißt, hier gibt es ein großes Interesse, das zu machen. Wir hatten Landesvertretungen da, wir hatten Bundesvertretungen da. Das heißt, Politik als auch Verwaltungsbetrieb interessiert sich eben sehr für die Digitalisierung und für die Möglichkeiten, die daraus entstehen. Und das sollte man aus meiner Sicht jetzt nicht nur mit einem Brennglas auf eine Situation bewerten, sondern insgesamt mit einem positiven, mit einer positiven Konnotation auch nochmal versehen, dass es hier dieses Interesse gibt und dass man in diesem Dialog ist, der meiner Einschätzung nach auf einem nie dagewesenen Niveau ist. Das ist keine Symbolpolitik, sondern hier geht es wirklich ganz konkret um Projekte, die man umsetzen will.
Das freut mich, dass du diesen Optimismus auch an uns transportieren kannst. Gibt es denn auch technologische Aspekte, die dich optimistisch stimmen? Weil also mich erfüllt das wirklich mit Wärme, dass du Optimismus verbreitest. Das ist etwas, was ich sehr, sehr vermisst habe. Und wenn man manchmal so schnippische Bemerkungen über die Politik macht, da würde ich schon sagen, das ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen in vielen Dimensionen. Und das von Olaf Scholz hier war eine lustige, natürlich eigentlich bedeutungslose, aber eine lustige kleine Zwischenepisode. Aber gibt es denn auch aus deiner Sicht auf Industrieseite Grund zur Hoffnung? Weil da hat man ja in den letzten Monaten manchmal so ein bisschen verhaltene Signale bekommen, was so die Zukunft dieses Landes angeht.
Also was uns sehr gut tut, ist dieser Hype rund um künstliche Intelligenz. Da hat man eine Technologie, die sich über die letzten 20, 30 Jahre angefangen mit Machine Learning entwickelt hat, hat man auf die Bühne gehoben. Und auf die Bühne heben heißt eben auch, da werden Budgets bereitgestellt. Das heißt, Entscheider sind bereit, auch große Summen zu investieren. Und das spürt man eben auch auf der Messe. Man spürt regelrecht, dass jedes Unternehmen die Wertschöpfung, die man mit so einer künstlichen Intelligenz erzeugen kann, heben möchte und dass da konkret auch Produkte entstehen und dass da konkret eben auch Lösungen schon da sind. Also da gibt's einen Bereich Qualitätsmanagement. Qualitätsmanagement ist halt in der Produktion total wichtig. Und da werden bildgebende Verfahren heute eingesetzt. Das kann ein Foto sein, das kann aber auch eine Computertomographie sein, mit der dann ein Produkt, was sich in der Produktion befindet, untersucht wird. Und diese bildgebenden Verfahren werden dann an eine künstliche Intelligenz gegeben, die das analysiert und sagt, Qualität stimmt oder Qualität stimmt nicht. Und der entscheidende Punkt war, als dann jemand mir erzählte, und wenn dieses System ausfällt, dann müssen wir plötzlich 70 Menschen aktivieren, die an die Fertigungsstraße gefahren werden, die dann manuell diese Untersuchung machen müssen. Und daran merkt man einfach mal die Power. Mensch, da hast du 70 Menschen, die dann plötzlich mit ihren Augen eine Qualitätsanalyse machen müssen.
Ja, 70 Leute, das ist ja in Zeiten von Fachkräftemangel auch erstmal keine Meldung, die einem jetzt Angst um Jobverlust macht, sondern eigentlich im Gegenteil, dass bestimmte Aspekte in der Industrie technologisch automatisiert ausgelagert werden können, schafft eigentlich noch Freiraum, um wirtschaftlich erfolgreicher zu sein und damit mehr hochqualifizierte Leute anzudocken. Das ist jedenfalls das, was wir auch auf der Hannover Messe hören. Ich würde gerne ziemlich konkret werden. Und zwar, weil wir ja die Hannover Messe besprechen, würde ich gerne drei große Themenfelder mit dir diskutieren und bearbeiten und mal schauen, wo wir da hinkommen, auf welchen Ebenen da was wie geschehen ist, präsentiert wurde, was du auch wahrgenommen hast auf der Messe selbst. Das Themenfeld, das wir zuerst besprechen wollen, ist die Nachhaltigkeit in der Industrie. Als zweites wollen wir über Industrie 4.0 und auch die Automatisierung bei Fertigung bzw. Manufacturing sprechen. Und als drittes natürlich das große Überthema seit mindestens anderthalb Jahren, eigentlich aber schon viel länger, das hast du auch schon gesagt, künstliche Intelligenz und Machine Learning. Lass uns gerne einsteigen mit diesem Punkt Nachhaltigkeit in der Industrie.
Top 3. Nachhaltigkeit in der Industrie. Durch die verschiedenen Weltkrisen der letzten Jahre schien das Thema etwas weniger präsent. Aber jetzt kommt es mit Macht zurück. Die Mammutaufgabe, Nachhaltigkeit in der Industrie zu verankern. Ob mit Wasserstoffansätzen oder neuen, extremen Energiespartechnologien. In Hannover überbieten sich die Unternehmen dabei, so schnell wie möglich nachhaltig zu werden. Denn inzwischen bestimmen gute Werte und Strategien in diesem Bereich Investitionen und Subventionen.
Das Thema ist sehr breit. Ich versuche mal ein paar Ausschnitte zu geben, die für mich sehr eindrücklich waren. Wir haben einen großen Sprung gemacht, erstmal in der Transparenz. Wo verbrauchen wir eigentlich überhaupt Energie? Das kennst du bestimmt von zu Hause. Du guckst dir deinen Kühlschrank an und du weißt, ja, das ist der böse Bube, den muss ich alle paar Jahre austauschen, weil wenn ich da eine zu alte Generation habe, dann verschwende ich eigentlich Energie. Aber alle anderen Energieversorger bei dir zu Hause, die beobachtest du eben nicht. Das heißt, du hast nicht eine klare Transparenz, was passiert eigentlich im Energiehaushalt bei mir. Und ganz ähnlich ist es in der Produktion. Die wussten in der Vergangenheit ganz oft nicht, wo wird eigentlich was verbraucht? Wo sind Situationen, die ich mir anschauen muss? Wo sind Geräte, die überaltert sind? Und da gibt es einen großen Schritt. Da gibt es viele Systeme mittlerweile, die die Daten, die man ja hat, individuell dann konsolidieren und zusammenfahren und mir einen guten Überblick geben, wo verbrauche ich eigentlich Energie? Was sind die großen Blöcke, die ich mir anschauen muss, um jetzt möglichst mit wenig Aufwand viel Ergebnis schon mal zu liefern? Das ist ein wichtiger Bereich. Das ganze Thema Circular Economy machen wir seit mehreren Jahren mittlerweile auch in der Industrie. Und auch das ist ein entscheidendes Kriterium für die Implementierung. Wie gehe ich eigentlich mit den Ressourcen über den Lebenszyklus einer Produktion um? Wie verpacke ich Systeme? Wie führe ich dann die seltenen Erden zum Beispiel auch wieder zurück, wenn ich sie eingebaut habe? Also auch das ist ein wichtiger Teil, der heute über Systeme in der Lebenszeit eines Produktes dann zurückgeführt werden. Und last but not least, natürlich die Systeme selber energieeffizient aufzubauen. Das heißt, Chip-Technologie zu verwenden, die zum Beispiel 80-90% weniger Energie verbraucht. Das ist das, was brauche ich. Ich hatte auch eine interessante Publikumsfrage, genau in der Podiumsdiskussion mit der American Chamber of Commerce, die genau diese Diskussion nochmal hochbrachte. Können wir uns KI eigentlich ökologisch leisten? Oder bauen wir nicht ein Monster auf, das mehr Energie verbraucht, als es uns an Wertschöpfung bietet? Und genau da haben wir den Auftrag, natürlich Systeme zu bauen, aber eben auch umgekehrt die Produktivitäten zu heben. Denn wenn du in der Agrartechnologie erstmal bedarfsgerecht wässerst, bedarfsgerecht düngst, dann wirst du so viel weniger Ressourcen verschwenden und dem Planeten so viel Gutes tun, dass man natürlich den leicht erhöhten Energieverbrauch damit rechtfertigen kann. Aber wir müssen immer aufpassen, dass der Case insgesamt trotzdem stimmt.
Ja, wie stark das Thema auf der Hannover Messe 2024 nicht nur diskutiert wurde, sondern auch aktiv vorangetrieben wurde, kann man zum Beispiel an dem wichtigsten Schwerpunkt des DFKI sehen, also des Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, also so ein bisschen die forschende Instanz für KI in Deutschland, übrigens auch schon sehr lange und mit einem unfassbar großen Qualitätsanspruch. Ja, das kann man immer wieder hören, dass in Deutschland Forschung und Wissenschaft im KI-Bereich sehr, sehr weit vorne ist, in sehr, sehr vielen Bereichen, was ganz schön ist. Es hapert häufig noch an der Umsetzung, aber erstmal ist die Forschung da. Und das DFKI hat nun gesagt, in einer Zeit, wo man sagen könnte, die haben alles Fug und Recht, erstmal eine riesen Leistungsshow KI herzustellen und auf die Messe zu bringen, haben sie gesagt, nein, wir fokussieren uns mit dem wichtigsten Thema auf Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn das DFKI sagt, wir wollen auf der Hannover Messe zeigen, wie man mit KI-Lösungen nachhaltiger wird, dann sieht man, welchen Stellenwert Nachhaltigkeit nach wie vor hat und ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch haben muss.
Und sich aber auch schon eingebrannt hat in die Bevölkerung. Also wir haben zum Beispiel total tolles Feedback bekommen, weil wir nachhaltig Kaffee serviert haben, weil wir darauf Wert gelegt haben, das gut zu machen. Das mögen jetzt nur so Kleinigkeiten sein, aber es ist schon toll zu sehen, dass ein breiter Teil der Population, die dann auch auf so eine Fachmesse kommt, da mehr als noch einen persönlichen Bezug mit reinbringt und sagt, ja, wir möchten das. Wir möchten, dass wir aufgeräumt sind, dass wir nachhaltig mit den Ressourcen umgehen und dass das in einer guten Balance ist. Und da ist keine Plastiktütenmentalität, sondern das hat sich wirklich drastisch verändert in der Gesellschaft. Und das finde ich persönlich auch ein total starkes und gutes Signal, weil wer diese Einstellung hat, der baut dann auch Produktionssysteme, die dem Anspruch gerecht werden.
Ja, das ist übrigens dann auch wieder das Verbindungsstück, dass solche Produktionssysteme, die nachhaltig arbeiten können oder noch nachhaltiger arbeiten können, dass die in aller Regel alle digitalen Register ziehen müssen und auch alle KI-Register ziehen müssen, alle Datenstromregister ziehen müssen, um so arbeiten zu können. Ja, da greift das sehr, sehr tief ineinander. Was ich sehr spannend finde, ist, dass wir auf der Hannover Messe gesehen haben, auch in verschiedenen Äußerungen ist es deutlich geworden, dass diese Strategie, die weltweite Strategie der letzten Jahre aufgegangen ist in Seiten Industrie, nämlich, dass Investitionen, also das, was die Industrie dringend braucht, dass Investitionen leichter und schneller fließen, wenn man selbst Nachhaltigkeitsziele vorträgt. Das bedeutet, die Investitionsseite war mit das Entscheidende, und zwar noch nicht mal mit einem krassen Druck, würde ich sagen, sondern eher mit einem Sog, mit einer Sogwirkung, waren die Investitionsmaximen der Investitionsunternehmen und Investitionsinstitutionen in den letzten Jahren sehr entscheidend dafür, dass die Industrie schon auf einem Nachhaltigkeitsweg ist.
Absolut. Und das sehe ich total positiv. Wenn ich aber mal schaue, wo ich eine größere Herausforderung sehe, ist zum Beispiel in diesem ganzen Thema Cybersecurity und IT-Sicherheit in Produktionssystemen. Da muss ich gestehen, in vielen Fachgesprächen, die ich da geführt habe, ist eine große Erkenntnislage da, dass man da was tun muss. Und anders als bei Nachhaltigkeit, wo man schon Lösungsszenarien hat, viele haben eine Circular Economy, viele gehen in das Thema Verpackungsmanagement rein, viele gehen auch in die Lieferketten rein, um das nachhaltig zu gestalten. Da ist schon viel passiert. Im Bereich Cybersicherheit gibt es eine Erkenntnislage. Ja, da müssen wir ran. Aber die operative Umsetzung, durch die Fragmentierung des Organisationsaufbaus in vielen Produktionsunternehmen, die fällt extrem schwer. Und da, glaube ich, ist es an uns, auch nochmal neue Wege aufzuzeigen. Aber da braucht es schon auch von den Unternehmen selber nochmal eine neue Gewichtung innerhalb der Umsetzung im eigenen Unternehmen, das Thema wirklich ganzheitlich anzugehen und da nach vorne zu gehen.
Ja, du baust die Brücke zu unserem zweiten Thema, was ich gerne einführen würde.
Top 2. Industrie 4.0 und Automatisierung bei Fertigung, Manufacturing. Viele bewährte Methoden und Strategien aus der Softwareherstellung sickern im Moment in Industrie und Fertigung ein. Zum Beispiel agile Produktion, schnelle Skalierbarkeit oder komplexe Automatisierungsprozesse. Besonders die speicherprogrammierbare Steuerung, kurz PLC, rückt dabei in den Vordergrund. In Hannover zeigt sich zum Beispiel, dass der frühere Kampf zwischen OT und IT einer Verschmelzung beider Bereiche gewichen ist. Und das wiederum ergibt völlig neue Herausforderungen für Cybersecurity, Prozesssteuerung und Unternehmensorganisation. Bis hin zu eigenen Ökosystemen mit Partnern rund um OT und IT. Das ist umso relevanter, als Cisco mit der Studie zum Cybersecurity Index 2024 herausgefunden hat, dass nur 2% der deutschen Unternehmen optimal auf Cyberkriminalität vorbereitet sind.
Ja, Christian, das haben wir gerade gehört. Das ist keine Zahl, die einen besonders begeistert stimmen kann. Bei allem Optimismus auf der Hannover Messe, wenn Cisco rausfindet, dass tatsächlich nur 2% der deutschen Unternehmen optimal auf Cyberkriminalität vorbereitet sind, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wir gerade massive Transformationen haben, nämlich eine Verschmelzung von OT und IT. Und das muss man vielleicht denjenigen erklären, die jetzt nicht jeden Tag mit dem Kopf in verschiedenen Serverkabelschränken hängen. Es gibt diese beiden Großbereiche in der Industrie, was Digitalwirtschaft angeht. Das sind einerseits IT, das Information Technology, das kennt man, das hat man schon mal gehört. Und andererseits aber OT, das ist Operational Technology. Das sind sozusagen die Programme, das ist die Software, die Maschinen steuern. Und die haben naheliegenderweise in so einer Fabrik die wichtigste Aufgabe, perfekt zu funktionieren. Da kann man halt nicht mal sagen, ach, ist kurz mal abgestürzt, hier, oder hat eine Fehlfunktion, wie es jetzt vielleicht bei, sage ich mal, einem Textverarbeitungsprogramm manchmal passiert, ist ein bisschen ärgerlich, aber dann startet es mal als neu und hat man eine halbe Stunde vergeblich gearbeitet. So war es ja jedenfalls früher. Inzwischen ist es alles völlig anders mit der Cloud, wir wissen das. Aber diese frühere Unterscheidung zwischen OT, ja, Maschinensteuerung, und IT, wo Datenströme fließen, wo Kommunikation geschieht, die wird immer mehr obsolet. Es gibt eine Verschmelzung von beiden Welten. Und sofort kommt einem in den Sinn, wow, dann kann man jetzt nicht nur irgendwie so einen Laptop hacken, sondern auch eine Produktionsstraße.
Absolut, wenn ich das nochmal in Kontext setzen darf, weil ich finde, da gibt es ein relativ schönes Beispiel, was wir auch alle zu Hause nachvollziehen können. Wir haben seit Jahrzehnten haben wir das Internet, seit Jahrzehnten haben wir Waschmaschinen. Die Waschmaschinen waren zum Beispiel auch immer elektronisch gesteuert. Das kann man sich vorstellen wie so eine Produktionszelle. Und plötzlich ist aber deine Waschmaschine verbunden mit dem Internet. Und dann denkst du erstmal, was will ich damit überhaupt? Ja, das macht man dann piept die oder schickt dir eine Nachricht, wenn sie fertig ist. Soweit ist man dann auch schon. Und dann fängt man aber an, die Waschmaschine in deinen Lebensrhythmus zu integrieren. Das heißt, du fährst mit dem Auto nach Hause, dein Handy meldet, okay, der ist in 10 Minuten da. Plötzlich fängt die Waschmaschine schon mal an zu waschen, damit, wenn du angekommen bist, dein Kaffee getrunken hast, die Waschmaschine fertig ist. So kann man sich das auch im Produktionsbereich vorstellen. Das waren früher eigenständige Systeme, dann hat man die erstmal vernetzt. Und jetzt fängt man an, die übergreifend in die Wertschöpfung auch nochmal einzubinden. Und damit sind die aber eben alle an die Infrastruktur angeschlossen, ans Netzwerk angeschlossen, und plötzlich kann man die eben auch angreifen, wenn man eine schlechte Intention hat, zum Beispiel.
Das muss man sich dann so vorstellen, dass man, um im Waschmaschinenbeispiel zu bleiben, plötzlich eine Nachricht bekommt, wenn deine Waschmaschine, wenn du bist gerade nicht zu Hause und ich kann die jetzt überlaufen lassen, und dann hast du einen riesen Wasserschaden, wenn du mir nicht sofort ein Zehntel Bitcoin überweist auf folgende Adresse.
Oder du hast den Nachbarn geärgert, ne? Und früher hat er die Schubkarre über den Zaun geworfen und jetzt lässt er halt den Wasserschaden bei dir loslaufen. Also genau, da gibt es ja verschiedene Gründe, warum man sich nicht versteht und warum man jemand anders was will. Und natürlich im Produktionsbereich ist dieser Angriffsvektor nochmal viel interessanter, weil man eben betriebswirtschaftlichen Schaden erzeugen kann oder eben auch erpresserische Absichten dann haben kann, um ein Unternehmen sich freizukaufen, wenn man das plötzlich in der digitalen Zange hat.
Was würdest du denn sagen, wenn so ein ganz klassischer alter, ich gendere jetzt mal absichtlich nicht, EDVler, ja? Die, wir haben so EDV-Leute im klassischen mittelständischen Industrien. Ab und zu treffe ich die noch, muss man sagen, in ganz vielen mittelständischen Bereichen ist das inzwischen weit fortgeschritten, aber so ein klassischer EDVler, der einem dann sagt, ja, wieso soll ich das denn vernetzen? Das bringt mir doch nur Schere rein. Meine OT funktioniert, die Steuerung funktioniert, okay, die muss ich noch mit Disketten ansteuern, gibt's ja auch noch, aber die funktioniert wenigstens und da kommen jetzt nicht irgendwelche komischen Viren rein oder komischen Würmer oder irgendwelche komischen Angriffsgeschichten. Wieso soll ich die jetzt anfangen zu vernetzen und von außen steuerbar machen? Das bringt mir doch nur Ärger. Was antwortest du so einem EDVler?
Also ich glaube gar nicht, dass es die wirklich noch so gibt und dass die aus einer Intention heraus das verhindern. Die Mehrwerte erkennen die relativ schnell. Ich gebe da auch mal ein Beispiel, so eine Steuerung, das ist halt ein relativ altes Gerät. Für die, die das noch kennen, das hat einen USB-Port und über einen USB-Stick spielt man im Prinzip das Betriebssystem auf so ein System. Das ist eine Technologie, die ist dann 15 Jahre alt. Naja, und da schwitzt man schon mal, wenn so ein Gerät ausfällt, habe ich überhaupt das richtige Betriebssystem auf dem richtigen USB-Stick? Funktioniert der USB-Stick, den ich da habe? Also so ein Gerät auszutauschen, wenn eine Störung ist, das ist schon sehr intensiv. Und da eine Alternative zu bieten, man nennt das die virtuelle, speicherprogrammierbare Steuerung, wo man das Gerät, was man so kennt mit dem USB-Port, plötzlich virtuell auf einer Serverfarm laufen lässt, dann hat das natürlich den Vorteil, dass ich, wenn da was gemacht werden muss, kann ich logisch plötzlich ein Betriebssystem aufspielen. Ich muss da nicht mehr mit einem USB-Stick hin. Ich muss da nicht mehr gucken, habe ich auf dem USB-Stick überhaupt die richtigen Daten drauf? Funktioniert das alles? Ist da Staub reingekommen? Ist das verschmutzt und funktioniert gar nicht mehr elektronisch? Das alles habe ich nicht mehr. Ich habe dann was früher, sage ich mal, 45 bis 60 Minuten dauert, habe ich in etwa 5 bis 10 Sekunden erledigt. Das will im Grunde genommen erstmal jeder haben. Die Frage ist, bin ich bereit, die Rüstkosten zu bezahlen, um so ein System aufzusetzen? Weil ich brauche ein Micro-Data-Center, ich brauche eine vernünftige Netzwerkverbindung, ich brauche eine gewisse Logik, die ich da reinbaue. Das hat eben Investitionskosten erstmal. Und die wägt man ab mit der Verfügbarkeit von Fachkräften und schaut sich an, wie sieht das bei mir aus, wie viel Zugriff habe ich da? Und da ist für viele der Fall recht positiv. Jetzt geht es darum, das dann umzusetzen.
Was sich da beobachten lässt, ist sehr interessant und zwar strukturell interessant. Nämlich nicht nur eine Verschmelzung von OT und IT, sondern auch eine Verschmelzung von den Unternehmensstrategien und sogar Methoden und Arbeitsprozessen, die früher so klassische Softwareherstellung bedeutet haben und die jetzt schon seit einiger Zeit immer tiefer einsickern in Industrie und Fertigung. Da gibt es verschiedene interessante Beispiele, zu etwa agile Produktion. Ja, agile Softwareproduktion ist schon relativ alt und plötzlich sagt man ja, warum ist denn eigentlich unsere Produktion nicht agil? Will sagen, kann sich in extrem kurzer Zeit von irgendwie metallgewalzten Hinzschnallen auf kunststoffgewälzte Knanzschnallen umstellen. Ja, das ist so ein bisschen der Agilitätsvorteil. Oder dass man sehr schnell skalieren kann. Ja, dass man einen neuen Auftrag hat und man muss jetzt nicht mit 3 Monate im Voraus planen, um die eine Maschine, die ein bestimmtes Teil herstellt, von 10 Stück am Tag auf 15.000 Stück am Tag hoch zu skalieren. Oder eben, dass man bestimmte Dinge automatisieren kann. All das ist in der Softwareherstellung schon relativ lange Standard oder ganz natürlich dazugekommen, weil man eben nicht mit dinglichen Gütern zu tun hat. Und plötzlich sind diese Vorteile der Softwareherstellung abbildbar in der Fertigung, in der Produktion, in der Industrie, da wo Roboter irgendein Bauteil oder ein Produkt zusammenbauen.
Und jetzt will ich es nicht zu philosophisch machen, aber da sprichst du natürlich was an, was das Internet von Beginn an begleitet, nämlich diese technologische Revolution, dass man von einem deterministischen System auf ein nicht deterministisches System umstellt. Was meine ich damit? Früher waren Systeme so gebaut, dass man sehr vorhersehbar sagen konnte, das passiert, jetzt bekommst du eine bestimmte Ressource, jetzt bekommst du eine bestimmte Zeit, um Daten zu übertragen. Und das Internet war von Anfang an anders gebaut. Das war gebaut, um möglichst robust zu sein und davon auszugehen, nee, ich habe nicht alles vorhersehbar. Ich muss auf das Nicht-Vorhersehbare reagieren und möglichst schnell mich davon erholen, um eine hohe Produktivität zu haben. Das heißt, sehr gute Ergebnisse liefern in nicht so vorherbaren Systemen. Daher kommt das Internet. Und alles, was wir aufsaugen in diese Technologie, geht genau diesen Weg. Das war Telefonie, das war Video. Und das ist eben jetzt auch dieser Kulturwandel in der Produktion. Das heißt, eine Produktion bauen, die besser produziert, obwohl sie nicht so vorhersehbare Situationen in der Produktion hat. Du hast das Thema agil angesprochen. Das ist genau diese Agilität. Denn in einem agilen Prozess sind Sachen nicht so vorhersehbar. Aber das übergeordnete Konstrukt hilft dann schnell, sich davon zu erholen und am Ende sogar ein besseres Arbeitsergebnis zu bringen. Aber diese Lust darauf loszulassen, die muss man erstmal entwickeln, weil damit sind natürlich auch als Gegengewicht oft Ängste verbunden, loszulassen und sich auf dieses Nicht-Vorhersehbare einzulassen. Da sind, jetzt bin ich doch ein bisschen Stereotyp, wir Deutschen halt auch besonders gut, Angst davor zu haben, wenn wir so eine nicht ganz vorhersehbare Situation haben. Ja, wenn man sich den amerikanischen Kulturkreis anschaut, das Silicon Valley lebt davon. Die genießen das, die pumpen Geld in nicht so ganz vorhersehbare Situationen, weil sie wissen, wenn ich das einfach divers genug mache, dann werde ich am Ende erfolgreich sein.
Das, was du gerade beschreibst, ich fand das super, dass du philosophisch geworden bist und auch, dass du da diese kleine Kurve genommen hast in Richtung Haltung, weil ich glaube tatsächlich, dass in Deutschland wir noch eine andere, eine, sagen wir mal, vorwärtsgerichtetere Haltung brauchen. Ich habe eine Überschrift gelesen, die ich ein bisschen verräterisch fand, genau in dieser Hinsicht. In der FAZ war diese Überschrift. Das, worüber wir gerade gesprochen haben, wird ja im weiteren Sinn mit dem Schlagwort Industrie 4.0 bezeichnet, also bestimmte Formen von Automatisierung, Vernetzung von Maschinen, von Produktion, von der ganzen Industrie. Da hat man sich irgendwann im Bundeswirtschaftsministerium gedacht, schon vor vielen Jahren, lass uns mal dafür einen Begriff prägen, nehmen wir Industrie 4.0. Ja, hat einigermaßen funktioniert, der Begriff jedenfalls. Und jetzt aber schreibt die FAZ-Titel zur Hannover Messe die Frage, waren die Erwartungen an Industrie 4.0 zu groß? Fragezeichen. Und tatsächlich ist der Artikel genau auch so aufgestellt, wie man das da sieht. Da wird nicht sofort geantwortet, nein, 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 das stimmt nicht, sondern eher so, viele Versprechungen sind bisher nicht eingelöst worden.
Da glaube ich, braucht man einfach ein bisschen langen Atem. Meine Erfahrung ist, nach all den Jahren, die ich jetzt im Berufsleben sein darf, da gibt es erstmal so einen Hype, dann flacht er ab und nach hinten raus passieren dann diese Transformationen doch und sie passieren auch signifikant. Und so ist das auch bei Industrie 4.0. Das ist gar nicht mehr so ein Hype-Thema. Aber wenn du dir eben die Messe nimmst als Reflexion, dann ist das de facto passiert. Wir sind heute in der Industrie 4.0. Die großen Teilnehmer auf der Messe waren zum Beispiel eine Cisco, eine AWS, eine Microsoft. Da sind die großen Boliden, eine Accenture, eine Deloitte. Das sind ganz viele Systeme. Da sind IT-Partnersysteme, die präsent sind auf so einer Messe. Ja, da ist im Prinzip Manufacturing 4.0, Industrie 4.0 ist passiert. Das ist de facto heute im Markt Standard.
Lass uns noch mal einen Schlenker in Richtung einer sehr essentiellen technologischen Bereich machen, der für diese Form von neuer Industrie absolut relevant ist, nämlich die speicherprogrammierbare Steuerung. Du hast das vorher schon gesagt. Der amerikanische Begriff ist PLC, beziehungsweise die Abkürzung davon. Und das ist ja eigentlich schon eine sehr alte Erfindung, wie du gesagt hast. Aber jetzt kann diese in Anführungszeichen sehr alte Erfindung eigentlich als genau das Herzstück von dem betrachtet werden, was du gerade philosophisch beschrieben hast. Nämlich, dass man Maschinen auf sehr, sehr viele unterschiedliche Arten verwenden kann.
Genau, man muss sich ja das so vorstellen. Ich mache das immer ganz gerne an so Beispielen von zu Hause. Ne? Man hat ja seinen Satellitenreceiver zu Hause, man hat jetzt seine Waschmaschine, man hat seinen Kühlschrank zu Hause und die haben ja alle eine elektronische Steuerung. Das ist jetzt zwar technologisch keine speicherprogrammierbare Steuerung, die ist im Industriebereich noch ein bisschen aufwendiger, aber im Kern ist da ein kleiner Computer drin und auf dem läuft ein Programm und der steuert dieses Gerät. Aber es ist eben genau in diesem Gerät drin. Und das, was jetzt passiert ist, dass man genau diese Software, die da läuft, diese speicherprogrammierbare Steuerung, dass man die virtualisiert, das bedeutet, man löst sie von der Hardware raus und kann sie in so einem kleinen Rechenzentrum laufen lassen auf einem zentralen Server. Das heißt, man nimmt die Software, die heute auf dem Gerät läuft, raus und bringt sie auf ein zentrales Rechenzentrum. Damit hat man natürlich ganz viele Effekte. Man hat nur eine Stromversorgung, man muss das System nur einmal sicher machen, nur einmal redundant machen. Man kann logisch diese Software austauschen, ohne dass man physikalisch dahin gehen muss. Man kann also ganz viele Effekte da nutzen. Und diese virtuelle PLC, um da mal einen Datenpunkt zu geben, wenn heute in der Produktion die auf einen neuen Softwarestand gebracht werden müssen in all den Zellen, dann kostet das einen weltweiten Konzern ungefähr 20 Millionen Euro. 20 Millionen Euro, warum? Weil Menschen mit USB-Sticks durch die Welt fliegen müssen und das auf diese Systeme aufspielen. Wenn man das virtualisiert, dann passiert was, was 3-4 Wochen dauert, plötzlich innerhalb einer Nacht auf allen Systemen, ohne dass ein einziger Mensch reisen muss. Und das ist natürlich an sich schon mal eine Transformation.
Ja, wir verbinden jetzt elegant irgendwie sowohl die Nachhaltigkeit wie auch das zweite Thema Industrie 4.0 und Automatisierung mit bis zu dem Punkt, auf den ich jetzt kommen möchte, der auch auf der Hannover Messe zwischen Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck und eigentlich allen Leuten, die dort waren und darüber gesprochen haben, so der größte und auch meistdiskutierte Punkt, gerade unter Laien oder Nicht-Profis, war. Diese Brücke, die du geschlagen hast, bedeutet nämlich, dass wenn wir auf einmal so ein PLC da haben, wenn wir auf einmal also eine serverseitige Steuerung, vernetzte Steuerung von Maschinen haben, überhaupt dann erst können wir mit unserem Thema 1 in der Industrie richtig arbeiten. Und dieses Thema 1 schauen wir uns jetzt mal nochmal kurz im Detail an.
Top 1. Künstliche Intelligenz und Machine Learning. Auch auf der Hannover Messe ist das Tech-Überthema der letzten anderthalb Jahre bestimmend. Künstliche Intelligenz hat längst Einzug gehalten in Fabriken und Industrien. Das DFKI etwa hat den Schwerpunkt auf KI für die Nachhaltigkeit gelegt, um Einsparpotenziale zu heben. Etwas anderes aber erschien eindrucksvoller. In den Wochen vor der Messe wurden insbesondere Kombinationen aus humanoiden Robotern und KI wie Figure One vorgestellt, die weltweit Millionen Menschen in ihren Bann zogen. Am Horizont bereits erkennbar sind nahezu vollwertige Fabrikarbeiter mit zwei Beinen, zwei Armen und einem Kopf, nur eben aus Metall.
Ja, das war tatsächlich auf der Hannover Messe zu spüren. Auf der einen Seite natürlich, alle Leute sprechen oder viele Leute sprechen von humanoiden Robotern in der Fertigung. Und es gibt eine ganze Reihe von Menschen, von Analysten und Analystinnen, die sagen, eigentlich sehe ich da kaum noch Begrenzungen und Beschränkungen. Wir haben die Technologie, die muss nur noch ein bisschen präziser, ein bisschen besser, ein bisschen billiger, ein bisschen verfügbarer werden. Und dann haben wir in ganz kurzer Zeit, wir reden hier wirklich von wenigen Jahren, 3, 4, 5 Jahre, dann haben wir in ganz kurzer Zeit humanoide Roboter in Fabriken stehen, die dort an zum Beispiel Fließbändern arbeiten, wenn es klassische Fließbänder noch geben würde, aber die dann Arbeiten machen, die bisher von Menschen gemacht werden. Was hast du denn da auf der Hannover Messe gesehen, gespürt, was für Eindrücke hast du davon getragen?
Die Faszination war, glaube ich, aus meiner Sicht am eindrücklichsten, was das Thema angeht. Es gab ganz viele Hallen, in denen diese kleinen Hunde von Boston Robotics, ich weiß nicht, ob du die kennst, ob du die mal in so einem Snippet gesehen hast, ja, bestimmt, ne? Die liefen da rum. Und was du gespürt hast, ist, das fasziniert den Menschen. Da bleibt man stehen, da schaut man drauf und das macht was mit den Menschen. Das heißt, humanoide Roboter haben erstmal eine große Faszination. Und ich glaube, das macht das Thema auch so angreifbar, das macht das Thema auch irgendwie so spannend. Der zweite Punkt ist dann, wie setzt man die wirklich ein und warum sollte man die überhaupt einsetzen? Also es geht ja nicht darum, dass das schön aussieht, sondern es geht ja darum, dass man effizient produziert. Und die Idee ist dahinter, dass man menschliche Arbeitsprozesse eben nicht mehr übersetzen muss, sondern wenn ich was habe, was wie der Mensch ist, dann kann ich eben den Arbeitsprozess, ohne den Arbeitsprozess zu verändern, übersetzen auf den Mensch. Das ist so ein bisschen die Idee und die Philosophie, die dahinter ist. Die klingt aus meiner Sicht aber auch erstmal spannend. Wenn man das dann aber mal weiterdenkt, dann ist schon die Frage, ist der Mensch das richtige physische Konstrukt, um bestimmte Sachen zu tun? Und da würde ich wiederum sagen, wenn ich an meine Rückenschmerzen denke, dass der Mensch oft nicht gebaut ist für das, was da an monotonen Arbeitsprozessen wirklich dann abgelöst werden muss. Und da gibt's, glaube ich, dann am Ende eine Mischung, da wo man relativ schnell den Mensch ersetzen möchte, ohne den Geschäftsprozess oder den Produktionsprozess zu verändern, wird man auf so humanoide Systeme zurückgreifen. Aber wenn man nachhaltig optimiert, dann wird man überlegen, geht das nicht mit einem rein mechanischen System, was neu denkt, was anders denkt als aus den Limitierungen, die man durch den menschlichen Körper heraus hat, geht es nicht besser?
Das finde ich sehr spannend, dass du auch hier philosophisch rangehst, weil das, was du sagst, ja eigentlich übersetzt bedeutet, dass zwar diese humanoiden Roboter, über die gerade alle reden, die übrigens auch in der Bevölkerung wahnsinnige Aufmerksamkeit erzeugt haben, es gab auf TikTok eine ganze Reihe von Videos über humanoide Roboter, sei das von Tesla, die da drin mitarbeiten, sei das von Figure, einem Startup, was gerade eine Milliardenbewertung bekommen hat, wo Amazon und viele andere mit drin stecken, sei es von noch ganz anderen, die gerade Roboter bauen. Da gab es auf TikTok Filme mit Millionen Views hier aus Deutschland auf Deutsch, die einfach nur gezeigt haben, was solche Roboter können. Und du sagst jetzt quasi, das ist eine Art Übergangstechnologie. Denn im Moment ist unsere ganze Industrie bei aller Automatisierung noch sehr stark auf den arbeitenden Menschen zugeschnitten. Ja, bis hin zu den Gebäuden. Die sind einfach so groß und auch so gestaltet, dass Menschen da durchgehen können, dass Menschen da reinpassen, dass Menschen die Anlagen bedienen können. Und jetzt hat man Roboter, sagst du, die sind menschenähnlich. Aber eigentlich müssten wir die ganzen Fabriken und Anlagen optimieren. Denn der Mensch ist ja gar nicht die beste Bedienungsmethode von diesen ganzen Maschinen. Also für mich ist das, was du gerade gesagt hast, eigentlich ist es eine sehr interessante Übergangszeit, in der wir humanoide Roboter in der Fertigung haben.
Genau, und es fasziniert uns natürlich trotzdem, uns als Maschine zu sehen. Also das hat ja einen psychologischen Effekt, was das mit uns macht. Wenn du so einen Roboter auf dem Rücken siehst und der strampelt dann mit den Beinen und auf einmal schafft er das aufzustehen, ich schaffe das ja selber manchmal nicht mehr und weiß, warum man wieder kämpfen muss. Ne? Und das fasziniert natürlich, wie kriegt man das technologisch hin? Gibt es da bestimmte Sachen, die man sogar davon lernen kann, wie so ein Roboter wieder aufstehen kann? Ich glaube, das ist schon eine sinnvolle Sache, sich damit zu beschäftigen. Aber diese Vision, dass da dann morgen nur noch Roboter rumlaufen, wie wir heute, und vielleicht noch sogar Mahlzeit zu sich sagen, ne, weil sie das irgendwie schön finden. Die Vorstellung habe ich nicht.
Ja, was apropos Mahlzeit, einer der meistgesehenen Clips übrigens weltweit, was diese humanoiden Roboter anging, war von dem eben angedeuteten Unternehmen Figure. Die haben vor, ich glaube im März irgendwann, ihren Figure Zero One vorgestellt. Das ist ihr humanoider Roboter mit einem sehr, sehr eindrucksvollen Film, auch wiederum viele Millionen Male angeschaut worden auf ganz vielen Plattformen. Denn da hat der CEO von diesem Startup kurz geplaudert mit dem Roboter und ich beschreibe das mal, was da passiert ist. Der Roboter und der CEO standen an einem Tisch und der hat, auf dem Tisch war ein Apfel zu sehen und ein bisschen Geschirr. Und dann hat der CEO den Roboter aufgefordert, verschiedene Sachen zu machen. Zum Beispiel zuerst zu beschreiben, was er auf dem Tisch sieht. Dann hat der Roboter beschrieben, da sehe ich einen roten Apfel, ich sehe ein paar Teller und eine Tasse, ich sehe ein Geschirrrack, also ein Geschirrhalter und dich auch am Tisch stehen. Und dann hat er gesagt, ja, super, der CEO, und jetzt gib mir bitte etwas zu essen. Und dann nimmt der Roboter den Apfel und gibt ihm dem CEO und der CEO fragt, warum hast du das getan? Und er sagt, ja, der Apfel ist einfach das einzig Essbare auf diesem Tisch gewesen. Und dieser Übertrag, ja, dieser humanoiden Roboter, der übrigens mit ChatGPT powered ist, also Figure Zero One macht die Robotik und ChatGPT ist quasi dahinter als generative KI, das ist extrem eindrucksvoll, weil man plötzlich merkt, wir sehen, und da ist dann Hannover Messe auch sehr, sehr spannend, wir sehen am Horizont nicht nur den Einsatz in Fabrikhallen, wir sehen am Horizont eigentlich den Einsatz von humanoiden Robotern in dieser Welt, wo eigentlich bis jetzt wir Menschen rumlaufen und die ja auch für Menschen eingerichtet ist. Wo also eine Maschine, der Roboter sortiert dann noch das Geschirr und sammelt etwas Müll auf, und das ist natürlich kein Zufall in diesem Video, wo eigentlich eine Maschine uns helfen kann, den Alltag zu bewältigen. Und darüber würde ich gerne mit dir so als Schlussakkord gerne philosophieren oder sogar spekulieren.
Ja, ich glaube, wir können nämlich sogar daraus noch was Interessantes ableiten. Wenn du dir also vorstellst, du gehörst zur Population der humanoiden Roboter weltweit, dann hast du in Deutschland eine rein homöopathische Gesundheitsversorgung. Das heißt, das gesamte Gesundheitssystem besteht aus Globulis. Während du in anderen Systemen, wie zum Beispiel Amerika und China, Zugriff hast auf Ibuprofen. Was meine ich damit? Du hast ja selber gesagt, die KI betreibt eigentlich das System. Die Mechanik haben wir entwickelt, die KI dahinter, die macht das System zu dem humanoiden Roboter. Und warum macht sie das? Weil da große Investitionen reingehen. Das heißt, wir investieren in dieses System. In USA werden Anfragen gestellt, die mittlerweile 20-30% des Bruttosozialproduktes sind, wo man sagt, das müssten wir eigentlich investieren, um da mitzuspielen. Und wenn du dir das anschaust in Europa, in unserem Wirtschaftsraum, da rechnen wir vielleicht trotzdem über ein paar Milliarden, aber das bleibt dann im Vergleich homöopathisch. Und daran merkt man dann auch, dass die Entwicklung solcher Systeme sehr stark geprägt sein wird von dem Interesse und der Bereitschaft, groß zu investieren und es als Zukunftstechnologie eben nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern auch mit den notwendigen Maßnahmen und finanziellen Mitteln zu unterfüttern. Und wenn wir diese großen Infrastrukturinvestitionen nicht haben, dann werden wir über 100, 150 Jahre eben den Effekt sehen. Wie du im Prinzip in Amerika siehst, dass der öffentliche Personennahverkehr nicht ausgebaut ist, weil man eben in Straßen investiert hat. All das wird sich eben über die nächsten 100, 150 Jahre zeigen, als etwas, das uns als Standort in Europa eine Prägung gibt in die eine oder andere Richtung.
Ja, auf jeden Fall. Das ist das große Thema Investitionen. Um das vielleicht nochmal abschließend ein bisschen fassbarer zu machen, wir haben ja nicht nur generative künstliche Intelligenz bei diesen notwendigen Investitionen, sondern auch so Anwendungen, die konnte man auch auf der Hannover Messe sehen, wo künstliche Intelligenz zum Beispiel per Bilderkennung die Qualität von Stahlschrott mit einer Drohne anwenden kann. Das heißt, wir haben bis in den Recycling-Bereich, wo wir sehr, sehr viel stärker werden müssen, wieder so eine Rückconnection auf Nachhaltigkeit. Und wie kann man besser nachhaltig sein, als wenn man Materialien erkennt und durch die KI sehr viel leichter sortieren und voneinander trennen kann? Da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen, die dort gezeigt worden sind. Denn am Ende braucht man, wenn man neues Material braucht, ja manchmal einfach altes, aber dafür sehr präzise aufbereitetes Material. Und da auf der einen Seite mit KI die Materialien zu erkennen und auf der zweiten Seite mit KI und Robotik diese Materialien dann sogar noch richtig aufbereiten zu können. Das, glaube ich, ist eine sehr mustergültige Anwendung, die diese beiden großen Themen Nachhaltigkeit, KI, Robotik und sogar ein bisschen das dritte Thema, was wir hatten, Automatisierung und Industrie 4.0 miteinander verbindet.
Absolut. Und da schließt sich dann der Kreis. Und ich denke, wenn Industrie 4.0 und KI für eine Sache gut ist, dann ist es Systeme verstehen. Und immer wenn man ein System verstanden hat, dann kann man es viel nachhaltiger betreiben und viel ressourcenschonender damit umgehen. Und das ist die große Hoffnung, die für mich als Besucher jetzt auch auf der Hannover Messe bleibt. Und mit dem positiven Gefühl fahre ich heute nach Hause.
Super, Christian. Positives Gefühl, das ist exakt das, was wir haben wollen und uns bewahren wollen in unserem Optimismus bei dem Blick darauf, was auf der Hannover Messe gezeigt worden ist. Es freut mich sehr, sehr, dass du hier im Podcast warst, A, und B, fast noch mehr, dass du da so einen optimistischen Blick, so eine optimistische Perspektive mitbringen kannst. Tatsächlich passiert da gerade so viel, dass ich gerne schließen würde mit einem Aufruf an alle, die uns zuhören, nämlich sich in den eigenen Branchen, die man bearbeitet, und auch in den privaten Sphären, die Dinge, die einen interessieren, sich sehr, sehr tief zu beschäftigen mit diesen neuen technologischen Entwicklungen. Von Automatisierung bis künstliche Intelligenz, über Robotik bis hin zu solchen Punkten, die Nachhaltigkeit bedeuten. Ich glaube, dass gerade im Tech-Bereich so viel passiert, dass die Menschen, die sich dafür interessieren, die Pflicht haben, da am Ball zu bleiben und sich selbst intensiv fortzubilden. Und dafür ist, glaube ich, dein Optimismus ganz hervorragend. Lieber Christian, vielen Dank, dass du da warst. Du kannst gerne das Schlusswort an unser Publikum sprechen.
Ich glaube, da bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Denke, der Optimismus, den wir haben können, weil wir starke Lösungen haben, weil wir ein starker Produktionsstandort ist, den hat die Messe eindrücklich gezeigt. Und wir können stolz sein darauf, dass das ein Ankerpunkt ist für ein internationales Fachpublikum. Und da auch nochmal ein Riesenkompliment an die Deutsche Messe AG, die uns wirklich ein tolles Umfeld gegeben hat über die letzten Tage, uns hier erfolgreich zu positionieren.
Vielen Dank und bis ganz bald. Ciao.
Ciao, ciao, Sascha.